Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Jetzt?
Jetzt bitte,
ja. Jetzt, okay. Jan Böhmermann gibt den Einsatz, denn der versteht vom Radio machen viel mehr als ich. Guten Abend, herzlich willkommen zum Freitagssalon bei Radio 1. Ich begrüße Sie hier im Berliner Gorki-Theater und daheim an den Endgeräten am Radio. Schön, dass Sie da sind. Heute ist Jan Böhmermann zu Gast. Sie kennen ihn alle aus dem Fernsehen, aus dem Internet. Und Radio 1-Hörer kennen ihn sowieso. Sonntags hat er eine Sendung. Olli Schulz ist sein Partner. Die Sendung heißt Sanft und Sorgfältig. Das heißt, heute Abend im Gorki-Theater interviewt ein Journalist auf Radio 1, einen Journalisten von Radio 1. Das nenne ich Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hashtag Zwangsgebühren, oder?
Ja, oder Lügenpresse. Da wieder unter sich, da lassen nichts von außen rein. Da reden sie mit sich selber. Typisch, dass sie das Volk vergessen. Es sind übrigens auch Leute hier. Als Fernsehmann hat mir das fast leid getan, dass sie nicht wenigstens einmal gesagt haben, und das sind 155 extrem gut aussehende Berlinerinnen und Berliner.
Okay, ich kann die aber nicht sehen, weil die sitzen im Schatten, während wir hier im Licht sitzen. Das kommt alles nachher. Also, kleiner Scherz. Ich habe gesagt, Sie sind Journalist. Sind Sie Journalist?
Nee, das ist tatsächlich viel zu hochgegriffen. Ich wollte mal Journalist werden, das hat nie funktioniert. Mangels Anlagen für Ernsthaftigkeit. Also es war tatsächlich, hat nie richtig funktioniert. Ich habe während meines Volontariats bei Radio Bremen öfter mal so Nachrichten gesprochen und dann hinterher vom Chef immer zu hören bekommen, das klang jetzt ironisch, als sie da über den Selbstmordanschlag in Gaza-Stadt gesprochen haben oder über andere Dinge, die nicht zur Ironie einladen. Das war immer mein Problem und irgendwann habe ich dann quasi aus der Not eine Tugend gemacht, um meine Floskel zu vermeiden.
Aber Sie haben als Journalist angefangen bei einer Zeitung, steht jedenfalls bei Wikipedia, die hieß die Norddeutsche.
Ja, jetzt lachen Sie nicht so
das klingt aber nicht wie eine Zeitung, die Norddeutsche.
Sagt jemand, der quasi einen Anteil an einer Zeitung hat, die klingen wie ein Möbelstück oder was?
Das klingt aber nicht. Die Norddeutsche klingt, als wäre das.
Das Gegenteil von der Süddeutschen, natürlich ja.
Eine Tante von Ihnen, eine Freundin.
Die Norddeutsche ist mit großem, hieß früher Nordkurier, glaube ich, ist mit großem Anlauf gestartet und irgendwann dann als Lokalblatt vom Weserkurier, der Bremer Tageszeitung, verschluckt worden.
Die kenne ich wenigstens.
Genau, und das ist, also ich habe berichtet aus Fegesack, aus Blumenthal, aus Farge, bis Lesum, teilweise bis St. Magnus bin ich da gefahren. Mit der 70 oder der 71 mit dem Bus und hab dann abends von Klarinettenkonzerten in der Kirchengemeinde über tatsächlich klassischen Kaninchenzüchter Nummern. Also wirklich, das
haben Sie.
Ich war an der Basis, Herr Augstein. Ich war an der Basis.
Vorsicht, ich auch. Ja, darüber können wir dann nochmal privat reden.
So ist es jetzt nicht.
Haben Sie da irgendwas gelernt?
Ja, ich bin tatsächlich, der Beruf des Journalisten ist ja. Wissen Sie auch, das ist was man nicht so richtig ist, kein Lehrberuf. Also jeder kann sich Journalist nennen, tut ja auch jeder. Also viele Leute, gerade in Berlin, nennen sich viele Journalisten, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Aber es ist tatsächlich so, dass ich den praktischen Weg immer toll fand. Ich habe bei der Jugendpresse, in Bremer Jugendpresse früh angefangen und habe immer das immer so parallel gemacht. War dann auch mit dem Schülerkabarett und die klassische Theater-AG und das, der exzentrische und der nicht so exzentrische Teil, die lief immer parallel und irgendwann fraß das eine das andere auf und das war dann relativ schnell klar, dass es nichts Ernstes wird mit mir.
Okay, aber dann haben Sie es trotzdem geschafft, im Jahr 2014 den Preis zu bekommen als Journalist des Jahres.
Als Unterhaltungsjournalist des Jahres. Da ist aber, glaube ich, da wiegt das Wort Unterhaltung mehr als das Wort Journalist. Ich glaube, das ist eher so eine...
Das ist also eher Ihr Ding. Sie sind im Unterhaltungssegment tätig.
Ich bin U-Typ, genau, und ja. hab auch keine Ambitionen, im E-Bereich jemandem seinen Job wegzunehmen, auch weil das einfach extrem schlecht bezahlt ist, im E-Bereich zu arbeiten, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also es ist auch tatsächlich eine finanzielle Entscheidung gewesen.
Also U kriegt man mehr, ja?
Bei U kriegt man auf jeden Fall mehr, ist aber auch steht unter größerem Druck. Und
wieso das? Was meinen Sie jetzt damit?
Ja, also ich meine einmal...
Sie meinen, wir aus dem E-Segment, wir arbeiten nicht richtig, oder was?
Nein, also man steht unter größerem Druck. Also ich meine, einmal ein schlechter Witz oder einmal... versehentlich in die falsche Kamera das Horst-Wessel-Lied gesungen und man ist weg vom Fenster. Also es ist tatsächlich viel mehr abhängig, Unterhaltung ist viel mehr abhängig wie von Geschmack als von handwerklichen Kriterien, die man da ansetzen kann dran. Und deswegen Journalismus, da gibt es ein Set an Skills, um jetzt mal ins Englische auszuweichen, was man können muss und woran man dann journalistische Beiträge messen kann. Und im Unterhaltungsbereich gibt es noch weniger Ausbildungsmöglichkeiten als im ernsthaften journalistischen Fach. Also ich wüsste nicht, wie man meinen Job, kann man nur autodidaktisch machen und nur mit dem Antrieb, eine Mischung aus Naivität, Dummheit und extrem viel Wahnsinn tatsächlich. Also ist wirklich was dran.
Aber waren Sie dann immer schon so ein Spaßvogel oder so ein
witziger? Nee, Spaßvogel nicht, aber.
So ein witziger Typ.
Aber so ein anstrengendes Kind, was immer auf was seine Eltern und seine Verwandten bei Geburtstagen durch Theateraufführungen auf dem eigenen Kinderbett versucht hat, nachmittagelang an sich zu binden. Und das ist tatsächlich im Kern ist es pathologisch tatsächlich.
Also mit ein bisschen Ritalin hätte man das Problem lösen können.
Das gab es damals noch nicht. Damals gab es noch Schläge, aber auch selbst da hatten meine Eltern Angst vor mir. Ich wurde zum Glück nie geschlagen, weil ich gefährlich aussah wahrscheinlich als Kind.
Na gut, aber Sie haben eben gesagt, Sie haben da eben so eine Trennung gemacht zwischen Unterhaltung und Information. Und zwischen U und E, die ist natürlich Quark, diese Trennung. Das wissen wir alle. Ich glaube, es hat sich inzwischen auch in weiten Bevölkerungsschichten ist es durchgesickert, diese Erkenntnis, dass die Trennung zwischen U und E...
Es tut den beiden weh, das stimmt.
Toll.
Trenne niemals U und E, denn das tut ihnen beiden weh. Das ist tatsächlich eine Sache, die, glaube ich, eher durchgesickert ist, besonders bei den E-Leuten, auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die eigenen beruflichen Fähigkeiten im Internet zu kapitalisieren. Und da merkte man schnell, dass eine gute Idee ist, jetzt bei Spiegel Online dann nochmal Bento, quasi den U-Ableger des U-Ablegers vom Spiegel.
Was ist das dann? U-U, Doppel-U?
Das ist Doppel-U, genau. Also es ist quasi ein Naserümpfen, ein Treppe abwärts Naserümpfen. Die Leute in den Einzelbüros im Spiegel sagen, ach, Spiegel Online. Über Spiegel Online brauchen aber auch noch jemanden, über den sie sagen können. Und dann hat man, glaube ich, wahrscheinlich zur Bereinigung des Betriebsklimas
entschlossen. Ich glaube, es ist da überhaupt nicht so. Ich fürchte, es ist noch schlimmer. Aber egal, lassen wir das.
Gibt es gemeinsame Weihnachtsfeiern beim Spiegel, würde mich interessieren. Also, oder haben die Bento-Leute, mieten sich einen coolen Club, wo dann laute Disco-Musik ist, die Spiegel-Online-Leute dann irgendwie, der Leslie Feist legt auf und irgendwie...
Bento gibt es jetzt ja erst neu. Ich weiß nicht, wie die das jetzt Weihnachten
machen. Ich glaube, die Unterhaltung sickert so langsam in den E-Bereich rein, weil man merkt, das ist das Zuckerstückchen, auf dem man den Leuten kredenzen kann. Das schlucken die Leute dann.
Cool.
Ich glaube, also zurück zur Serviceorientiertheit, dem Ursprungsgedanken des
Journalismus. Johanna von Kotschian, mit einem Teelöffel Zucker schluckt man jede Medizin. Kennen Sie das?
Das kenne ich nicht, die großintellektuelle Johanna von Kotschian.
Okay, was
sagt mir jetzt nichts. Aber,
Die deutschen Medien, wir sind jetzt schon mittendrin, das ist toll. Wie finden Sie denn so die deutschen Medien?
Das ist je nach Publikum. Also hier würde ich sagen, mit einem Blick in dieses Publikum, ich würde sagen, im Fernsehen habe ich lange nicht mehr angemacht. Ich informiere mich viel im Internet und ich lese gerne die Zeit, aber auch, also was heißt lesen, ich lasse sie mir in den Briefkasten stecken, damit die Nachbarn sehen, dass das dicke Ding, was da rauskommt, dass die Zeit ist. Nee, ich finde, ich bin da gar nicht so pessimistisch unterwegs. Ich finde, dass eigentlich haben wir noch eine angenehme, vielfältige Medienwelt.
Ja, so wie Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur von der großen, bedeutenden Wochenzeitung, von der Sie eben gesprochen haben,
ja.
die möchte ich jetzt mit Namen nicht nennen.
Die Zeit.
Also diese große, bedeutende, der hat nämlich neulich auch irgendwie gesagt, glaube ich, bei der Frankfurter Buchmesse, das ist so toll hier in Deutschland. Es ist die
voll
Medien...
Oder toll?
Toll. Toll. Voll wird es jetzt, darüber können wir auch nochmal reden, wie Sie dazu stehen, aber toll und es ist nie was besser als heute und so Klosterfrau Melissengeist-mäßig praktisch.
Also ich glaube, so ein Pessimismus, grundsätzlichen Pessimismus habe ich ehrlicherweise gar nicht. Also ich glaube nicht, dass das...
Ich total.
Ja. Ja, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen... Warum? Warum haben Sie...
Ich weiß nicht, das ist so eine Veranlagung. Warum sind Sie so lustig? Ich meine, keine Ahnung.
Im Sinne Pessimismus, im Sinne von, Sie wissen, Sie haben Angst davor, wie es weitergeht?
Das Schlechte und denke immer so, oha, und da läuft schon wieder was schief und eieiei, das könnte man auch noch besser machen. So,
in meiner naiven Unterhaltungs- Quatschvogel-Denkweise denke ich mir oft, dass der Pessimismus gar nicht nötig tut oder Not tut.
Ich finde auch, Sie sind eher so der seichte Typ. Das war jetzt Ironie.
Wenn ich eins gelernt habe, 15 Jahre öffentlich-rechtliches Radio, Ironie funktioniert nicht im Radio.
Okay.
Ironie funktioniert nicht im Radio. Das ist so. Und Ironie funktioniert auch nicht beim Sex. Zwei Dinge, zwei. Oh ja, ja. Das war ja toll. Also, es stimmt, aber. Ich glaube, der Pessimismus verschwindet, wenn man sich an das erste Journalismusseminar erinnert, was man hatte. Und ich finde das tatsächlich relativ einfach, zumindest viele dieser pessimistischen Gedanken aus der Welt zu räumen, wenn man als Journalist, um jetzt mal quasi über eine andere Gattung zu sprechen, als Journalist dann nur mal in das erste Seminar zurückgeht und daran denkt, was man eigentlich machen muss. Nämlich, dass man Inhalte sich selber erschließt und die so aufzubereiten, dass Leute, möglichst viele Leute, die verstehen. So, und das braucht einfach nur ein bisschen Kreativität und Rückkehr zum Kern des Berufs, glaube ich. Und da muss man dann eben manchmal auch die eingefahrenen Pfade und das eingefahrene Vertriebssystem und vielleicht auch das Medium Zeitung zum Beispiel verlassen, damit das funktioniert.
Okay, dann gehen wir da jetzt hin. Sie haben mal einen Satz geprägt. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Dieser Satz wurde dann Lukas Podolski zugeschrieben. Das ist ja offensichtlich ein Fußballer. Und Sie haben nachher gesagt, Sie sind auch stolz darauf. Das ist die eine Sache. Dann haben Sie, wie jeder Mensch weiß, nicht Varoufakis, griechischer Finanzminister, erhobener Finger. Und dann haben Sie praktisch gesagt, Sie hätten dieses Video gefälscht. Dann sind alle Leute auf dieses Video. Und dann hat sich nachher, Sie haben es gar nicht gefälscht. Das heißt, Sie haben sozusagen...
Nee, das wir haben das Video gefälscht.
Ja,
der Finger ist von uns.
Ja. Nein,
sehen Sie, ist er eben nicht. Merken Sie, was das Problem mit Ironie ist.
Ja.
Merken Sie auch. Ne?
So, ich wollte jetzt nur sagen, also, und zu dieser, warum sage ich das alles? Weil ich auf etwas Spezielles hinaus bin, nämlich Jörg Thaddäus, das ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Moderator und Journalist und der macht auch U und E und alles andere auch noch. Der hat gesagt, die Stinkefingerfälschung kann nur als Meisterwerk betrachten, wer sich an das, darf ich das jetzt sagen, Ficky-Ficky-Fotzi-Niveau von Böhmermanns Generationsgefährten zu sehr gewöhnt hat. Der fand das also nicht gut.
Ja,
warum? Weil er findet, dass sie die, das ist jetzt völlig unironisch, weil er findet, sie haben die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks untergraben.
Ja, also ob das jetzt ein Vorwurf ist, der an mich gerichtet ist, oder ob das nicht eher eine Sache ist, die man dann wieder zurückgeben muss. Also ich glaube tatsächlich, der Kern von dieser Stinkefinger-Geschichte ist, davor zu sitzen und in dieser, das war ja damals im Februar eine extrem aufgeheizte Stimmung, das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen, wenn wir jetzt hier die neuen Deutschen, die jetzt quasi in jeder Ecke ihrer Einzimmerwohnung Platz für Flüchtlinge machen, die haben ja noch Anfang des Jahres quasi dem Griechen den Tod auf den Hals gehetzt und auch über den Griechen auch nur über dieser Form gesprochen, der Grieche. Über der Grieche. Das ist positiv besetzt, wenn man sagt, der Franzose ist ja so wahnsinnig toll mit Frauen und der Italiener feiert so tolle Hochzeiten, aber der Grieche kann halt nicht mit Geld umgehen. Und das war Anfang des Jahres, war der Deutsche redet nur über den Griechen und in dieser aufgeheizten Stimmung, vorgelegt von einer großen deutschen Internetseite mit Printableger, diesen Stinkefinger dann in die Sendung zu nehmen und das quasi auf diese Geste zu reduzieren, komplett aus dem Zusammenhang zu reißen. Ich weiß nicht, ob das nicht eventuell die Glaubwürdigkeit von so einer Sendung, wie Günther Jauch sie gemacht hat oder macht, viel, viel mehr geschadet hat. Und deswegen ist es ein freies Land und jeder kann finden, was er möchte. Aber das ist das Ding, wenn man U macht, es ist, was ich gerade sagte, es ist halt totale Geschmackssache. Und ich bin ganz froh, dass ich immer mich zurückziehen kann und immer sagen kann, wenn du das findest, okay. Aber so ist halt mein Geschäft. Du kannst meine Arbeit nicht messen nach irgendwelchen Kriterien. Wenn du das scheiße findest, ist das so. Das ist ja
Recht. Weil das ist ja sozusagen das Wesen der Subversion, dass sie praktisch versucht, eben unter der Türschwelle durchzukommen. Kennen Sie die Yes Men, diese amerikanische?
Ja, die kenne ich, klar.
Natürlich. Finden Sie die gut?
Ja, ich finde es gut. Also inhaltlich finde ich es ganz spannend, aber ich finde es formell so ein bisschen selbstgemacht.
Ich sage es mal ganz kurz für die Zuhörer, die nicht kennen. Nicht? Das sind so Politaktivisten aus Amerika, die gehen dann mit so einem Penisanzug zu so einer Bevölkerungskonferenz von der UNO, genau, und halten dann so eine Rede und dann merkt keiner, dass die eigentlich gar nicht echt sind und so weiter. Genau. Und das ist dann praktisch so eine Culture-Jamming-Technik, um den Leuten so klar zu machen, wie beknackt sie sind.
Den Spiegel vorzuhalten, genau. Ich finde das ganz spannend, aber ich finde daran für mich persönlich jetzt den politischen, den Aktivisten-Aspekt nicht so spannend. Ich finde das... dann bin ich ja vielleicht doch so Restjournalist. Ich finde es ganz spannend, nicht mittendrin zu stehen, sondern lieber dabei. Also sich das nicht so sehr selbst anzuziehen. Was jetzt nicht von Haltungslosigkeit rührt, sondern eher, glaube ich, ich möchte einfach nicht bei allem Bekenntnis zu irgendeiner Meinung oder zu irgendeiner Haltung, die man dann artikuliert in so einer Unterhaltungssendung, möchte ich, glaube ich, nicht den Leuten das zu sehr reindrücken, was wir oder was ich finde. Das finde ich dann uncool. Ist mir zu kabarettistisch. Wenn dann Leute entweder klatschen oder aufstehen können, das ist mir zu doof. Also ich mag das ganz gerne, wenn man so eine leichte Ambivalenz noch durchscheinen sieht.
Also Sie würden nicht so wie Martin Sonneborn, ein anderer großer E- und U-Künstler, ins Europäische Parlament einziehen.
Das ist, zum Gottlob auch gar nicht nötig, weil ich ja gebührenfinanziert bin. Und Martin Sonneborn hat es ja hauptsächlich, wie er auch selber bekennt, aus finanziellen Gründen getan. Ich glaube nicht, dass ich diesen Schritt dank der 17,50 Euro, die jeder deutsche Haushalt im Monat abdrückt.
Hashtag Zwangsgebühren.
Zwangsgebühren, genau. Ist ein politischer Begriff übrigens. Zwangsgebühren ist von der, ja, ich würde fast sagen, aus meiner Perspektive Lügenpresse kultiviert als politischer Begriff, ja. Den wir im öffentlich-rechtlichen System natürlich
nicht ablehnen. So benutzen?
Nee, wir sagen einfach, der magische Beitrag für eine bessere Welt. Nee, ich weiß nicht. Nein, es ist tatsächlich.
Ich komme ja aus der frei finanzierten Presse sozusagen. Wir wären ja froh, wenn wir das hätten. Also ich wäre ja froh. Ich bin dafür. Sie sind da bei mir völlig an der. Ich bin dafür. Ich bin für Zwangsgebühren. Ja, ich würde sie nur noch ausweiten.
Und ich finde, also ganz im Ernst, ich finde tatsächlich, wenn man jetzt diese Diskussion mit Google und Facebook und das Löschen von Hetzkommentaren, ja? und wer vertritt eigentlich Werte und Normen unserer Gesellschaft im Internet, eine neu definierte Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter Einbeziehung von frei finanzierten Publikationen ist doch gar nicht so abwegig. Also warum denkt man das nicht neu? Ich finde das gar nicht so doof, ehrlich gesagt. Also es ist gar nicht so spaßig gemeint. Also wer sonst kümmert sich denn darum, wie unsere Werte und Normen im Internet oder in den neuen Medien repräsentiert werden? Und die Konzerne in Amerika, die uns quasi ownen und unsere Timelines bestimmen, die tun das nicht. Und die Selbstkontrolle funktioniert auch nicht. Und das wäre doch ein Modell, über das man nachdenken könnte. Und wo ich mir dann manchmal wünsche, das würde im Internet besser funktionieren.
Jetzt machen wir einen kleinen Break für die Werbung. Sie hören den Freitagssalon. Ja, das ist jetzt die Werbung. Das ist jetzt die Werbung. Sie hören den Freitagssalon.
Ach so.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Berliner Gorki-Theater. Ich bin Jakob Augstein und sitze hier mit Jan Böhmermann und wir reden.
Tja. Ja. Das kann man wohl sagen.
Okay. Also, dann, Sie haben in Ihrer letzten Sendung Adidas fertig gemacht. Ja? Adidas, großer Sportkonzern.
Zweitgrößter der Welt.
Zweitgrößter Sportkonzern der Welt. Warum?
Ich finde das spannend, in dieser ganzen DFB-Diskussion um eine Ecke mehr zu denken es ist so ein bisschen so, wenn du dir diese DFB-Funktionäre anschaust, wie der Fußball funktioniert, alle wissen, es ist von oben bis unten gezinkt, keiner kann es beweisen, alte Leute schieben sich Geld hin und her und wenn es auffliegt, schickt man sich gegenseitig Unterlassungserklärungen. Und ich finde das auf der einen Seite spannend, sich die Leute anzugucken, die das Geld in den Fonds
nehmen. Aber die waren nicht immer alt, die haben das schon gemacht, als sie noch jung waren.
Genau, und das ist das Spannende. Und da haben wir halt geguckt, wann fing das eigentlich an? Und ich finde es eben nicht nur spannend, sich anzugucken, was die Leute, die älteren Herren machen, die das Geld in Empfang nehmen, sondern vor allem zu fragen, wo kommt das Geld eigentlich her? Und wer hat ein Interesse daran, dass die Menschen, die den Fußball bestimmen oder die sagen, wie Fußball gespielt wird, wo welche Weltmeisterschaft hinkommt. Wer hat ein Interesse daran, dass diese Menschen, ich sag mal, mit dem Augenzwinkern Geld und Briefumschläge annehmen? Und da sind wir dann eben auf die Erfinder der Sportkorruption, des Sponderings gekommen. Und das sind in Deutschland Adidas. Das war der Sohn von Adi Dassler, Adolf Dassler. Alles Gute in Deutschland beginnt mit einem Adolf. Und das war Horst Dassler, der in den 50er Jahren bei Olympia erstmal die Schuhe verteilte und dann in den 60er Jahren da noch einen Geldumschlag reinlegte, damit die Sportler, die Erfolgreichen, seine Schuhe anzogen. Und dann ging es irgendwann los, dass man dann auch im Fußball das systemisch machte und die Leute, die heute quasi im Brennpunkt stehen, das waren damals aktive Spieler, die von Adidas gesponsert wurden.
Ich bin von New Balance gesponsert, das macht im Radio nicht so viel Sinn. Aber
ich dachte, das sah aus wie echte Gracelands, ja. Habe ich schon gedacht. Aber was ist denn eine New Balance? Ist das so der Bequemschuh
für den älter werdenden Herren ab 40? Jaha, Mano. So, also, Sie haben tatsächlich gesagt, und ich werde nachher im weiteren Verlauf unseres Gesprächs auch nochmal sagen, warum ich das so bemerkenswert finde, Sie haben gesagt, Adidas ist gleich Fußball. Ja, das müssen Sie sich vorstellen, wurde so gezeigt, praktisch wie auf so einer Tafel. Adidas ist gleich Fußball. Fußball ist gleich Korruption. Adidas ist gleich
X. Das haben Sie jetzt, stellen Sie
falsch. Ja, es ist kommutativ Gesetz der Gleichheit. Wie heißt das? Oder Kommunikations?
Zweisatz. Sie haben jetzt, aber das ist, Sie stellen das falsch dar. Herbert Heine hat gesagt, Adidas ist Fußball und Fußball ist Adidas. Und ich habe einfach nur weitergefragt, wenn Adidas Fußball ist und Fußball korrupt ist, was ist dann Adidas? So, und das ist, also die Antwort, ohne die Antwort bleibe ich schuldig, das kann sich dann jeder selber denken. Adidas kann ja auch Fußball sein, es muss ja nicht korrupt sein.
Ich fand das sehr stark und habe mich gewundert, dass das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk möglich ist.
Nur da. Keine Anzeigen von Adidas können zurückgezogen werden, keine Werbeplätze, das wenige Werbefernsehen, das juckt es, glaube ich, nicht.
Aber diese ganzen Leute im Rundfunkrat, die bei Bayern München immer diese Ehrenlogenplätze bekommen, kriegen die dann jetzt auch noch? Oder
ich
gibt
weiß
das keine
nicht, ob
Probleme?
Leute im Rundfunkrat wegen ihrer Teilnahme an Rundfunkrat- oder Fernsehratssitzungen Ehrenplätze in irgendeiner Loge bekommen. Ich glaube eher, weil die alle in Doppelfunktion sind. Erika Steinbach ist im Fernsehrat, Christian Lindner, ich glaube, die werden dann eher über diese Kanäle in Logen eingeladen und nicht, weil sie im Fernsehrat sind.
Erika Steinbach ist bestimmt immer auf ihrer Seite. Da haben sie eine ganz feste Verbündete. Da
bin ich bin sicher. Mir ziemlich sicher, ja. Also wir sind auch auf Twitter, gucken wir ab und zu, was der andere macht und so. Ist immer.
Aber das Handelsblatt, ich meine, Sie verzeihen, ja? Also,
ja,
aber
ja, gerne.
Das Handelsblatt hat Ihnen Nachlässigkeit in der Recherche vorgeworfen. Ja. Weil Sie haben nämlich gesagt, 2005 hat Adidas Umsatz von 6,6 Milliarden gemacht. Und dann 2006, Zitat aus seiner Sendung, seien es 10,1 Milliarden gewesen.
Genau.
Ja, 2006, das Jahr des Sommermärchens, wie man früher gesagt hat, heute Schummel-WM. Und das habe eben daran gelegen, dass also das Handelsblatt sagt,
Adidas Reebok übernommen.
Adidas hat Reebok übernommen. Genau. Deshalb ist der Umsatz so und gar nicht, weil Sie. Und da haben Sie im Prinzip nicht richtig recherchiert, sagt das Handelsblatt. Ist das jetzt ein Problem? Oder ist das jetzt kein Problem, weil das war ja nur Unterhaltung?
In dem Fall ist es tatsächlich ein Problem.
War nur Unterhaltung, dann ist es egal.
Nee, das ist nicht richtig. In diesem Fall ist es tatsächlich ein Problem. Und das haben wir auch in der Redaktion diskutiert, also vor allem im Nachgang, weil es einfach, also in dem Jahr hat Adidas mit Fußball 1,25 Milliarden Euro verdient. Das wäre die schlauere Zahl, die am Ende der Recherche hätte stehen müssen. Und in dem Fall ist es tatsächlich, ich würde sagen, unzulässig verkürzt. Andererseits könnte man aber auch mal nachfragen, warum sich ausgerechnet das Handelsblatt, was ich jetzt einmal in wirtschaftsethischen und wirtschaftsmoralischen Fragen in der Vergangenheit nicht damit vorgetan hat, das besonders populär aufzuarbeiten, warum die quasi die Recherche und Inhaltstiefe, die sie selber für ihr Blatt.
Das wird jetzt zu so einer Schlammschlacht, das möchte ich jetzt hier so einer Schlammschlacht.
Nee, aber warum? Also, das ist natürlich klar. Natürlich gehen wir nicht so tief, wie das Handelsblatt gehen würde. Aber darum ging es auch in dem Stück, ehrlich gesagt, nicht. Es ging
aber um die Frage
der Verantwortung. Aber in dem Fall haben Sie völlig recht. Also, es ist tatsächlich eine Sache, beziehungsweise die einzige Sache in dem Stück, die wir intern auch in der Revision, die es nicht durch die Revision geschafft hat und mit der wir jetzt gerade umgehen.
Die Frage, ich frage Sie das ja nur deshalb, weil. Also Satire sollte auch recherchieren.
Das sowieso und sie sollte korrekt sein. Also
gibt es denn Sachen, die mit Satire besser dargestellt werden können als mit sozusagen nicht satirischen
Journalismus? Ich verwarme erstmal gegen das Wort Satire. Das Wort
Warum?
Satire kann ich absolut
wie,
nicht mehr.
Wie nennen Sie das denn?
Satire ist auch, wenn der Vollidiot in Dresden einen Galgen bastelt, an den der Angela Merkel aufhängt. Satire ist genau wie Ironie, wird von allen Seiten geh- und missbraucht. Deswegen, ich würde es einfach auf den wertneutralen Begriff Comedy ziehen.
Okay, gut, Comedy.
Ja.
Gibt es Sachen, die mit Comedy besser...
Das wäre Comedy mit dem Galgen. Geht auch. Also ich finde, ehrlich gesagt, ist Satire tatsächlich ein arg überstrapazierter Begriff.
Ich kenne jetzt keinen anderen. Können wir, also das, wovon wir jetzt im Moment kein anderes Wort haben, das ist so wie mit Prince. Egal. Satire, was wir früher Satire genannt haben, kann das bestimmte Sachen besser vermitteln als normaler?
Nein. Also ich glaube, dass wenn man überhaupt in so einem Bild denken möchte, wir sind das SEK, was die Tür auftritt und die Wohnung verwüstet und nach uns kommt die Kriminalpolizei. Und das ist tatsächlich das Einzige, was man dann zu solchen Sachen sagen kann. Natürlich ist er aus Versehen mal mit der Kettensäge kurz durch die falsche Tür gegangen, gelegentlich. Sollte nicht passieren, man muss sich hinterher entschuldigen. Das heißt jetzt nicht, der Zweck heiligt die Mittel. Aber wenn man so eine Geschichte wie diese Adidas-Nummer macht letzte Woche, dann wir segeln da schon sehr hart am Wind. Und das auch juristisch segeln wir da sehr hart am Wind. Und natürlich gelten dieselben journalistischen Ansprüche wie an jedes journalistische Stück auch an uns. Und mit besonderer Vorsicht, weil wir eben besonders dick auftragen. Also diese eine Zahl und das Einzige, was aus dem Handelsblatt-Stück, was ich natürlich gelesen habe, tatsächlich als Kritik nicht nur angekommen ist, sondern was einfach auch nicht passieren darf, ist das. Und das ist dann natürlich extrem ärgerlich, wenn sowas passiert, weil das die Glaubwürdigkeit für die nächsten Male beschädigt.
Habe ich
und
auch das gedacht,
nicht,
genau.
Das darf nicht sein.
Absolut. Warum boomen denn diese, darf ich mit dem Wort Satire für heute Abend trotzdem weiterarbeiten, weil ich habe einfach kein anderes. Oder ja. Comedy oder Satire oder
ich sag mal die
Späßchen oder ich weiß nicht, wie wollen Sie das nennen?
Die ernst durchwobenen Unterhaltungsbeiträge vielleicht. Oder Sie sind doch ein Mann der Sprache, jetzt lassen Sie doch mal was einfallen. Satire. Das kann ich nicht mehr hören, das macht ja jeder Satire heute. Jedes dritte Programm hat irgendeine Satire-Sendung.
Warum, oh Gott, hat, die oh Gott. Warum hat die Heute-Show mehr Zuschauer als heute?
Heute im Sinne von als die
Nacht?
Heute,
ja.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, weil es eine Unterhaltungssendung ist. Und das ist ja bei uns auch so. Also ich finde immer, Punkt 1 ist Unterhaltung. Und Punkt 2 ist, und gerade wenn man dann solche ernsten Stücke macht, ist die Haltungsnote oder der ernste Teil.
Es ist letztlich Unterhaltung. Aber es ist was anderes, als was Atze Schröder machen würde, den ich übrigens super finde, mich nicht missverstehen. Aber es ist eine ganz andere Art von Unterhaltung. Ja, ich finde Atze Schröder gut.
Ich habe Sie da gar nicht verurteilt. Ich
ja, Sie haben nur komisch geguckt, das hat ja der Radiohörer nicht gesehen. Und Sie haben es vielleicht nur, Sie haben so ein komisches Gesicht gemacht. Ich finde den wirklich gut.
Ja, ich kann das, ich sag mal, ich finde, ich kann das nachvollziehen. Ich finde auch, keine Ahnung, ich okay, kann es auch manchmal zu Scooter oder so. Ist halt, das ist jedem guilty pleasure. Jedem sein. Nee, ich finde, das ist wie mit Musik oder wie mit Essen, ist Unterhaltung einfach ein totales Geschmacksding und es ist eben etwas sehr Emotionales und wenn viele Leute eine Sache gut finden oder einen emotionalen Zugang dazu haben, auch wenn es vielleicht auch mit ernsten Themen durchsetzt ist, dann kann das erfolgreicher sein im Zweifel. Als ernste.
Aber diese Wochenzeitung, ja, diese große, bedeutende Wochenzeitung, deren Namen
der Freitag, nicht mehr
hat. Ja, nein, die nicht. Wir haben solchen Quatsch nicht, wir haben das nicht geschrieben, was ich jetzt zitiere. Die hat geschrieben einen ganz interessanten Artikel von so einem sehr klassischen Printjournalisten, der gesagt hat, diese Form von Satire und in ihrem ganzen Erfolg im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem und so untergräbt, das ist im Grunde das Thaddäus-Argument, untergräbt Journalismus und befördert, das geht dann noch über Thaddäus hinaus, befördert Politikverdrossenheit.
Och Gott. Ja, ich weiß es nicht genau.
Das ist ein bisschen wie in den 50er Jahren, oder?
Es ist ein kleines bisschen, kommt es aus, glaube ich, aus einer leichten beleidigten Grundhaltung, so ein Arme verschränken und es selber nicht gemacht haben. Also das ist, kann ich mir, also alles andere. Ich stelle mich nicht dahin und sage, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss. Ich muss mich für journalistische oder inhaltliche Fehler muss ich natürlich genauso gerade stehen, aber ich ziehe mich immer wieder auf den Standpunkt zurück. Sorry Leute, aber das ist einfach eine Unterhaltungssendung. Wir haben nicht den Anspruch, erstmal allumfassend zu informieren. Wir tragen viel zu dick auf, das ist viel zu oft mit dem Baseballschläger. Es ist auch 85% Quatsch. Also diese 15%, über die wir jetzt wahrscheinlich heute Abend reden, das ist ja nicht die Mehrheit. Die kommen raus und erzählen schlechte Witze und die Leute lachen, weil ich ihnen vorher gesagt habe, wenn ihr nicht lacht, dann sieht es peinlich aus im Fernsehen. Und es ist letztlich eine Unterhaltungssendung, die nicht viel Vorwissen erfordert. Und ich stapel da gerne tief. Oh, da ist, glaube ich, jemand. Was ist da passiert?
Leben Sie noch?
In der ersten Reihe ist jemandem die Kontaktlinse rausgefallen. Hat sehr laut geknallt.
Ein Arzt? Ist ein Arzt in der Maschine. Pass auf, der Spiegel hat über Sie geschrieben, Böhmermann ist ein Kind der Postmoderne. Er kennt im Grunde nichts anderes als eine Welt im Zitat, als eine Realität, die immer schon gefälscht ist. Manipulation qua Muttermilch. Ja. Manipulation qua Muttermilch. Das ist cool, oder?
Nee, ich glaube einfach, das schreiben dann Leute, die quasi, die dann sagen, ja Mensch, aber was der macht, das haben doch schon vor 10 Jahren auch Leute gemacht oder vor 20 Jahren. Junge, neue Leute, die in ein altes Medium reinströmen, fangen immer an mit irgendwelchen Zitaten und schmeißen quasi, bauen sich ihre eigene Welt aus Dingen, die sie irgendwo aufgesaugt haben und basteln daraus
was Eigenes. So jung sind sie nun auch wieder.
Nicht? Ja, 21. Ja,
vielleicht im Verhältnis zum...
Aber ich 34...
Ich finde das so toll, weil nein, das Problem ist, Sie sind natürlich im Verhältnis zu den Leuten, die ich jetzt alle zitiere, schon ziemlich jung. Weil, also Franz Josef Wagner zum Beispiel hat gesagt, Sie sind ein böser Clown.
Hat er über mich gesagt?
Ja, und dann hat er, den Brief haben Sie gar nicht gelesen.
Nein, habe ich nicht gelesen.
Guck mal. Und dann endet der Brief mit, sind Sie glücklich, wieder alle verarscht zu haben?
Das ist, glaube ich, das, was ich Franz Josef Wagner jeden Abend beim Gute-Nacht-Bier auch noch fragt.
Und ich glaube, man kann damit relativ lang glücklich leben. Nee, aber nee, das geht nicht ums Verarschen. Das geht ja geil. Das Verarschen ist, glaube ich, ist zweitrangig.
Es geht ums Unterhalten, das habe ich jetzt schon verstanden. Ja. Wenn Sie mal so überlegen, weil ich meine, Sie kommen ja auch nicht aus dem Nichts. Wen bewundern Sie denn so, dass Sie ihn nachmachen?
Also ganz nachmachen wüsste ich jetzt nicht. Ich finde, es gibt viele, viele Dinge, die ich gut finde an deutschen oder amerikanischen Künstlern oder im weitesten Sinne so Fernseh- oder Filmleuten, wo ich dann schon das spannend finde, was die gemacht haben. Ich fand immer toll die Disziplin, die ich bei Harald Schmidt gelernt habe. So, was wenn man das sagen kann, gelernt habe. Ich habe halt 3 Jahre dabei gesessen und das Einzige, was mir wirklich nachdrücklich im Kopf blieb, war, dass es einfach jeden Tag von 8 Uhr bis 19 Uhr, bis die Witze gut genug waren, im Büro rumgehangen wurde und dass das eben der große Unterschied war zu allen anderen. Und das fand ich bemerkenswert, sich so lange mit den Themen zu beschäftigen, bis man in der Lage ist, sowas abzuliefern, wie Harald Schmidt das jahrzehntelang gemacht hat. Oder letztlich die Disziplin von Stefan Raab, das 20 Jahre durchzuziehen und mit 49 zu sagen, ciao, ich bin jetzt raus, ist auch eine Sache, die ich spannend finde und wo ich sagen muss, das ist einfach gut. Und die Liebe zur Musik, die bei Stefan Raab immer eine Rolle spielte, finde ich spannend. Ich finde dann auf der anderen Seite, das klingt so bizarr, aber eigentlich alle Leute, die im deutschen Fernsehen arbeiten, die sich Mühe geben und dieses Geld nicht einfach so als gegeben hinnehmen und dann nicht irgendwie versuchen, damit größtmöglichen Gewinn rauszulaufen, sondern also gerade im Öffentlich-Rechtlichen da irgendwas versuchen, wo alle was von haben. Das finde ich spannend und das können dann auch ganz abseitige Personen sein, wo ich dann denke, hinter den Kulissen, würde ich jetzt nicht öffentlich zugeben, aber habe ich da einen größeren Respekt vor. Also das gibt schon einige tatsächlich. Und in amerikanischen oder englischen Unterhaltungswelten sind es die Leute, die ihr Ding durchgezogen haben. Auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so angepasst ist, wie das eigentlich hätte sein sollen. Und das ist, glaube ich, das, was die große Herausforderung ist, jetzt die nächsten Jahrzehnte im Öffentlich-Rechtlichen, in meiner Welt, in der ich mich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch aufhalten werde, dass man diese Chance, die das eben bietet, die Sie ja auch vorhin angedeutet haben, für alle, also auch für Leute, die jetzt, ich sag mal, aus dem Spiegel-Volontariat rauskommen und denken, ist das noch genau das, was ich machen möchte? Schlaue Leute können auch in der Fernsehunterhaltung landen und da gibt es viel besser bezahlte Jobs mit viel mehr Perspektive, in denen man noch viel mehr Türen aufstoßen kann als anderswo. Ist zumindest mein Eindruck. Ist gar nicht mit Bezug auf den
Spiegel. Können Sie da mal ein Wort für mich einlegen vielleicht?
Ja, natürlich.
Das finde ich total nett. Sie haben in einer Sendung jetzt gerade, habe ich gesehen, den Postman. Das ist natürlich für ältere Leute wie mich eine klare Reminiszenz an Harald Schmidts Letterman. Oder?
Ach Gott, ja, das kann sein, aber wir haben ehrlich gesagt, das entsprang einem Wortspiel, dass jemand den Beef bringt. Also wir haben einfach Beef andauernd mit Leuten, weil die Sendung sich herausnimmt, ein bisschen spitzer zu sein gelegentlich und dann werden Leute angepisst und dann gibt's Beef und dann den Beef bringt der Beefträger. Daher kam es eigentlich nur. Also das ist der einzige Grund und wenn Sie das jetzt sehr, im Zweifel, also die ältere Semester können Sie es als Hommage ansehen, aber alle anderen, alle Jungen sagen, wow, das ist ja ein wahnsinnig neues Ding, was ihr euch da ausgedacht habt. Aber ich sag das eh immer, also die Kommentare, es gibt zwei Kommentare, die Deutsche zur Unterhaltung. Also der Deutsche ist ja Unterhaltung, die jetzt nicht, die nichts damit zu tun hat, dass jetzt quasi die eigene Tochter die erste Geige im Jugendsinfonieorchester spielt, wird ja generell erstmal schon mal in Richtung Bahnhof Zoo, hinterer Bereich Bahnhof Zoo geschoben.
Ist es immer noch so?
Ja, es ist immer noch so.
Komm,
ja, absolut.
Da laufen absolut. Sie die Tür ein, die steht doch weit offen.
Absolut, dass Sie sich quasi rechtfertigen müssen, dass Sie Atze Schröder gut finden und ich Ihnen quasi die Absolution erteile und sage, schämen Sie sich nicht. Das ist auch sowas, ist auch ein deutscher Komplex. Es ist nicht schlimm, es ist nichts Falsches, weil es genau so funktioniert aber, wie Musik oder wie Essen. Es ist halt Emotionen.
Aber Sie haben doch das angeekelte Gesicht gemacht, nicht ich.
Nee, aber Sie haben das Gefühl gehabt, sich entschuldigen zu müssen. Ich habe ja,
doch nur, weil ich Ihr Gesicht gesehen habe.
Weil ich
Ihr Gesicht gesehen habe, weil Sie hatten diesen Reflex, das ist doch total unter Niveau und so.
Weil ich gemerkt habe, wie Sie das aus sich rausgequält haben. Nein, das kam schon. Sie sind da derjenige, der quasi so.
Aber ich werde nie vergessen, diesen Fritz Wepper-Witz gemacht. Ich glaube, dürfte dann nachher niemand mehr. Darf ich sowas dann sagen?
Dieser Witz, dass
Fritz Wepper aus der Dusche kommt, an sich runterguckt und sagt, alter Junge, hätte ich nicht gedacht, dass du vor mir schlapp machst?
Sie merken an der Reaktion des Publikums, dass sie eventuell über diese Atze Schröder-Nummer nochmal nachdenken sollen. Das ist ohne sie da jetzt Ist aber Witze, es hat auch viel mit Timing zu tun.
Aber bei mir ist es so, dass ich lache aber immer so weit unter meinem Niveau. Egal.
Es gibt zwei Sachen, die immer im Internet, also die jeder, der Unterhaltung macht, kennt. Und zwar das eine Lob, das deutschen größtes Lob für den Unterhaltungskünstler ist, mit so verschränkten Armen, so verzogenen Gesicht, das war handwerklich gut gemacht. Das kriegt man gerade so raus, das war handwerklich gut gemacht. Den zweiten Punkt habe ich schon wieder vergessen vor lauter Aufregung. Aber das ist so das, was so ein Deutscher sich so über die Lippen kriegt und was ich eigentlich. Also da muss der Unterhaltungsstandort Deutschland und dass in Berlin schon wieder die Ironie-Retrowelle jetzt anfängt, weil so, ach komm, Ironie ist jetzt out und trag das doch mal einfach so, weil das so ist und nicht immer dieses Ironische. Ich sage immer wieder Ironie, das Land hat nie einen Mangel an Ironie verspürt, hat nie zu viel Ironie gehabt, es gab immer Mangel und wird es auch weiterhin geben. Also Ironie, man kann nicht genug davon haben, es hilft sehr.
War denn Harald Schmidt so eine Art Vaterfigur für Sie?
Ja. Wie oft wir gemeinsam in seiner Küche gestanden haben, abends bei so einem schönen Glas Pinot Grigio und Käsehäppchen genascht haben und uns über die Welt unterhalten haben. Klar, ich hab viel auch vatermäßig. Nein, es war einfach, also ich sag mal, Pädagogik durch autodidaktische Pädagogik. Selbst sich Sachen rausziehen aus diesem knallharten Unterhaltungsgeschäft. Das ist einfach nur.
Ich komme
aus Bremen-Nord. Ich kann aus allem das Beste rausziehen.
Auch Leute aus Bremen-Nord können ja auf der Suche nach Vaterfiguren sein. Ich habe das auch nur deshalb gefragt, weil Sie so ein paar Interviewäußerungen über ihn gemacht haben, die klangen so enttäuscht. Und Sie merken, jetzt kriegen wir so eine. Wir nehmen jetzt einen anderen Abzweig.
Ja, naja, was heißt enttäuscht? Nicht enttäuscht jetzt so auf Binnensichtig, sondern eher als Fan. Also ich bin tatsächlich. Das war die große Erleuchtung. Es gab drei große Erleuchtungen. Das eine ist Loriot mit dem quasi, was für eine tolle Idee, 6 Fernsehsendungen zu machen und dann noch 2 Filme und dann zu sagen, das war's. Also erstmal das Lebenswerk von Loriot als Bremer sowieso, als Radio Bremen Künstler, habe ich immer sehr, fand ich immer ganz toll und fand ich immer ganz, habe ich ganz doll bewundert, immer noch. Abe Kerkeling, der mit, glaube ich, mit 17 Jahren bei Radio Bremen von Birgit Reckmeier, der Unterhaltungsredakteurin, die ich auch noch in ihren letzten Ausläufern mitbekommen habe bei Radio Bremen, gepeitscht wurde zum Bundeserfolg und der jetzt der Liebling der Nation ist. Und dann Harald Schmidt, das waren die drei großen Unterhaltungserleuchtungen und das war einfach dann bei Schmidt irgendwann so eine Art Enttäuschung, dass ich das dann nicht verstanden habe, warum dann anders als bei Raab quasi der Wille abzuliefern so nachgelassen hat. Und daher kommt wahrscheinlich die Enttäuschung.
Haben Sie Angst, so zu werden, um nicht zu sagen zu enden?
Das finde ich schlimm. Also das, ich glaube, man merkt es nicht. Das ist der Gaddafi-Effekt. Man merkt es erst, wenn man so ein Bleirohr im Arsch hat und umringt es von Leuten, die einen nicht mehr so gut finden, dass es eventuell zu spät ist. Es ist nun mal einfach so. Ich glaube, man merkt es nicht.
Toll.
Sehen Sie, gucken, wenn Sie das gesagt hätten, morgen direkt Jakob Augstein, ist er noch tragbar? Spiegel KG spricht sich gegen Augstein aus und so weiter. Und ich sitze hier und wen kratzt es? Niemanden. Ja. Hat auch was für sich, unseriös zu sein. Oder?
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1.
Jetzt sagen Sie nicht der Freitag.
Live aus dem Gorki-Theater. Ich bin Jakob Augstein und ich sitze hier mit Jan Böhmermann.
Hi.
Wir haben jetzt noch ein paar Minuten und ich möchte jetzt mit Ihnen über ein ganz anderes Thema fahren. Können Sie inzwischen reden? Können Sie Longboard fahren?
Nein. Warum? Also beziehungsweise natürlich kann ich das, aber ich bin jetzt da. Es ist jetzt nicht.
Warum? Weil Sie Angst, Sie sind zu alt dafür. Sie
haben Nein, Angst, ich kann natürlich Longboard fahren. Kann jeder. Longboard ist einfach nicht schwer zu lernen. Das ist für Leute, die zu doof und zu faul sind, Skateboard zu fahren oder zu klein. Longboard fahren kann jeder. Es ist ein absoluter.
Aber es ist in der Welt der YouTuber, über die wir jetzt kurz zum Schluss noch reden wollen. Es ist eine. Sie haben in diesem Interview gesagt, das nervt. Ja, ich will das, weil ja mich interessiert das wirklich.
Wen zieht das denn vor die Radio?
Weil die noch jünger sind als Sie. Deshalb. Ja. Und das ist wichtig, das ist ernsthaft, ich finde es wirklich wichtig. Mhm.
Was? Ja, ich finde das...
Ich muss es erklären, sonst versteht es kein Mensch. Also, er hat sich angelegt mit den YouTubern, dann hat die kritisiert. Wir werden gleich reden, mit wem und warum und so weiter. Und dann kommen praktisch im Internet, ja, dann die große Shitstorm, heißt das heute, kommt dann über ihn und dann immer so, lern doch erstmal Longboard fahren.
Ach so, ja, aber das kommt daher, weil ich irgendwann selber in die Welt gesetzt habe, selber anfangen, mich darüber lustig zu machen, dass YouTuber mal Longboard fahren und dann irgendwann sagte, die haben noch nicht mal einen Longboard-Führerschein oder macht erstmal einen Longboard-Führerschein und deswegen kommt der Witz jetzt zurück. Ist aber ehrlich gesagt.
Warum haben Sie die so angegriffen?
Nicht angegriffen. Wir halt saßen davor und ich fand diesen Reflex von den Redaktionen, in denen ich vorher war, dass keiner so mit so einer Mischung aus Angst, Ehrfurcht und oh Gott, diese junge Medienwelt, wie gehen wir damit um, gesehen hat, was YouTube-Star für ein Wort ist, nämlich ein Wort, was aus YouTube und Star besteht und dass man sich einfach, anstatt sich auf das Wort Star zu konzentrieren, die ganze Zeit auf das Wort YouTube konzentriert hat und dann nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Und wenn man sich das Wort Star anguckt und dann sieht, dass jemand wie Sami Slimani, ich glaube 1,4 oder 1,5 Millionen Abonnenten hat, also eine höhere Reichweite als Spiegel und die Bild-Zeitung. Wenn er irgendwas postet, lesen das spontan mehr Leute, dass es einfach ein Star ist. Und
also das stimmt jetzt Stars, zahlenmäßig stimmt
ja,
das
na, jetzt ja, nicht so sie, genau. Ne? Jetzt ist, also, war eine Bauchrecherche, aus dem Bauch raus. Einfach, okay. Ja. Einfach mein, ja. Bauchipedia, sagen wir. Bauchipedia ist das bei uns in der Redaktion. Bauchipedia ist die gefühlte Wahrheit. Da kann man auch in Dresden viele, viele Punkte mitmachen, ehrlich. Öfter mal Bauchipedia fragen.
Okay. Aber ist ja egal, hohe Reichweite.
Ja, hohe und dann konzentriert man sich auf das Wort Star und damit kann jeder umgehen. Also entweder feiert man Stars, da wird irgendwie, so lebt Sami Slimani wirklich und das ist irgendwie seine Lebensgefährtin und sein.
Aber ist es nicht irre, dass die meisten Leute...
Und ich mache mich halt drüber lustig, damit kann ich umgehen.
Die meisten Leute kennen den Namen von dem gar nicht und er hat trotzdem 1,5 Millionen Abonnenten. Ist das nicht irgendwie komisch?
Naja, die meisten Leute, jetzt schließe ich uns beide mal, also in unserem Alter, die kennen den nicht, ne? Und da muss man sich mit beschäftigen. Aber genauso wie meine Eltern sich früher dafür interessiert haben, dass wir... Was, ja, bei mir war das dann früher so Hip-Hop oder Deutsch-Rap, so Mitte, Ende der 90er. Das war ja dann auch interessant und irgendwann hört das wieder auf und dann wird wahrscheinlich auch Sami Slimani irgendwann ein paar trockene Jahre haben und eines Tages gibt es die große Retro-Welle, wo er dann wieder durch die Fernsehshows oder YouTube-Shows tingelt. Also es gibt halt, das ist halt Teil von, ein bestimmter Teil von Jugendkultur. Jetzt auch nicht der edelste und der coolste, es gibt natürlich auch coole und alternative Indie-Jugendliche, die darüber die Nase rümpfen und über die, für die sind wir ja auch da.
Also weiß ich nicht, dass Sie das jetzt, das machen Sie mir jetzt zu schnell hier so weg. Ich sage Ihnen, also als da muss ich jetzt so eine komische, so quasi wie so eine Art Taxifahrergeschichte erzählen, aber also was meine Kinder praktisch mir erzählt haben, was das ist, habe ich das nicht gecheckt. Und dann haben die mir das immer wieder gesagt. Dann habe ich irgendwann unwillig, gut, okay, zeig es mir. Und dann habe ich erst langsam begriffen, was da sozusagen abgeht. Und habe mich dann so geredet mit anderen Leuten, die also in meinem Alter oder ein bisschen jünger auch. Und kein Mensch kriegt es mit, weil es sozusagen eine komplette öffentliche Parallelwelt ist. Ja, und das ist schon komisch.
Es irgendwie. Kriegt auch kein Mensch mit, weil wahrscheinlich Sie die letzte Generation vertreten, die ein kleines bisschen zu früh geboren wurde, um ganz voll mit dem Internet aufzuwachsen. Und ich weiß halt, wenn meine Kinder quasi in dem
Was
Alter
haben Sie
sind,
so
ja, also ich habe mit 1992, ich bin die erste Generation, meine 34-Jährigen sind die erste Generation der digitalen Nativen. Wir sind da reingewachsen. Und meine Kinder werden, wenn sie in dem Alter sind, gar nicht in die Versuchung kommen, da irgendwie nah ranzukommen an solche Inhalte, weil ich denen einfach, die Geräte, die benutzen, werden einfach so geil eingestellt sein mit irgendwelchen Kinderschutzfiltern, weil ich weiß, wie das funktioniert, dass die gar nicht dazu kommen, so eine Parallelwelt, die sich meiner Aufmerksamkeit entzieht, zu rezipieren. Das ist genau wie meine Eltern, meine Mutter saß immer, wenn ich MacGyver geguckt habe, neben mir und wollte gucken, ob da jetzt nicht zu viel Gewalt drin ist. Und das ist auch völlig richtig so. Und genau das Gleiche wird mit meinen Kindern passieren, wenn die in dem Alter sind. Und es gibt einfach so eine... Also,
den kenne ich auch, das ist der Typ, der immer so Tricks hat und mit so... Mit
und
so
es war dann okay, als ich gesagt habe, so immer wenn da jemand mit die Fresse haut, dann sagt er hinterher, aua, meine Hand tut mir weh. Er ist eigentlich ein Weicher und er benutzt keine Waffen. Und das war dann okay, ich durfte es irgendwann alleine gucken. Aber ich sag mal, diese Lücke, auch die Kompetenzlücke, die Medienkompetenzlücke... der Leute zwischen 30 und 40 oder 50 vielleicht, das ist schon, das liegt nicht an den Kindern, das liegt auch an den Eltern, dass sie keine Ahnung haben, wie das funktioniert. Also meine Mutter ist sehr jung, ich habe eine sehr junge Mutter, die ist Jahrgang 1962, also die ist jetzt quasi 53. Bei der ist es so, die hat zwar ein iPad und die ist aber jetzt technisch da absolut hatte absolut kein Interesse dran. Und ich musste mir das alles selber, ich habe viele Dinge gesehen in meiner Jugend, die ich nicht besser nicht hätte sehen dürfen. Also ich weiß genau, wo ich meine Kinder später schützen werde und auch kann, im Gegensatz zu der Generation vorher. Und deswegen, das ist der Grund, warum da jetzt junge Leute Sachen machen, die Ältere nicht mitbekommen, weil die Älteren keine Ahnung haben, wie man da rankommt.
Aber die Leute, mit denen Sie sich da gezofft haben, die haben Sie ja kritisiert, also Sie haben diese Leute kritisiert, einmal wegen politischer Beeinflussung, weil der eine Typ immer gesagt hat, er findet die AfD klasse.
Ja.
Oh, oh. Und die anderen ganz klar wegen Schleichwerbung und weil sie irgendwelchen Teenies irgendein Zeug verticken wollen und so. Und das ist aber alles nicht klar sozusagen gekennzeichnet ist. Das heißt eigentlich zwei so grundlegende Grundregeln so von medialer Öffentlichkeit, die man irgendwie nicht machen sollte.
Genau, hätte auch jeder andere drauf kommen können. Also es ist nicht so.
Ja, aber wie kommt denn das, dass die das irgendwie, dass es in deren Welt und die Reaktionen im Netz und so, die waren ja auch nicht bei den Jugendlichen, ja, da hat ja der Böhmermann eigentlich recht, müssen wir drüber nachdenken, sondern die denken irgendwie, es gelten für sie andere Regeln. Und das ist eigentlich das, was ich interessant finde. Deshalb würde ich mit Ihnen darüber reden.
Ich glaube, es gelten für die nicht andere, also sie denken, dass für sie andere Regeln gelten, weil bislang keiner ihnen gesagt hat, was es überhaupt für Regeln gibt. Also ich glaube, das war so eine Pionierzeit bei YouTube, dass da zuletzt jemand dran gedacht hat, was es für Regeln gibt. Das ist ja bei uns auch so. Also alles, was wir jetzt mit dem Neo-Magazin Royal beim ZDF machen, das ist so weit vorne für ZDF-Verhältnisse, dass wir da manchmal erst im Nachhinein merken, dass wir gerade 5 Regeln verletzt haben. Und das ist bei YouTubern eben auch nicht anders. Ich glaube einfach, das machen die auch gar nicht böswillig, aber ich glaube, wenn dann irgendwie der, den sie eben ansprachen, der dann sagte, irgendwie, als die AfD zum ersten Mal Plakate aufhängte und er sich dann damit beschäftigte, wen er wählen möchte, und dann sagte, die AfD ist mir am nächsten. Damals, als die AfD noch cool war, muss man ja mal sagen, ist ja mittlerweile auch was ganz anderes.
Was?
Ironie funktioniert nicht im Radio. Es war damals natürlich noch was ganz anderes. Also es ist natürlich nochmal, also alles, was jetzt danach kam, hat es noch viel schlimmer gemacht. Es ist auch 3 Jahre her, muss man dann ihm zugutehalten, dass er da quasi in seiner 17-jährigen Naivität das mal so rausposaunt hat. Und dass man dann im Nachhinein sagen kann, pass mal auf, war das denn alles so richtig, ist natürlich, also wenn man es jetzt ganz genau nimmt, auch nicht richtig fair. Aber hey, ich bin kein Journalist und ich trete manchmal Türen ein und sage hinterher, sorry, schicken Sie die Rechnung an die Kriminalpolizei.
Ändert sich denn bei denen jetzt sozusagen diese Kultur? Meinen Sie, dass das irgendwie was bringt? Werden die dann, also gibt es da quasi eine Art Assimilation an diese Regeln oder haben wir die verloren sozusagen für dieses ganze Denken?
Nein, ich glaube, das sind universelle Regeln. Ich glaube nicht, dass das zwangsläufig, das sind letztlich, fußt das doch auf so Grundregeln des Zusammenlebens. Also, dass die Leute nicht irgendwie, ohne dass sie das merken, ich glaube, so sozialdemokratisch ist dann unsere Gesellschaft schon noch, dass es so einen leichten Hauch von Bevormundung immer noch gibt, was so, ich sag mal, Medienrezipienten sollten nicht völlig alleingelassen werden und man muss ab und zu mal darauf hinweisen, dass ihnen gerade Schleichwerbung kredenzt wird. Und das sind so Sachen, ich glaube, das wird sich nicht ändern. Ich glaube, dass die Landesmedienanstalten haben da irgendwie vergessen, mal drüber nachzudenken, ob man bei YouTube auch mal nachfragen kann, und ich glaube, das wird auch bei denen eher ins Bewusstsein jetzt geraten. Ich glaube, das wird sich ändern, klar.
Und haben Sie da irgendwie so eine Art Vermittlerfunktion, so zwischen diesen Leuten wie mir, die für die das alles viel zu spät ist, und eben so diesen Jungs, die das da quasi jetzt so anfangen, und ihre Generation muss dann dafür sorgen, dass da so ein Transfer stattfindet?
Ich finde das einfach nur interessant, was da passiert. Und ich glaube einfach, das ist das Einzige, und legt dann quasi meine größtenteils Erwachsenenregeln, die ja auch, ich bin ja 35 fast. Das ist jetzt auch nicht so das Alter, in dem man da irgendwie der große Teenie-Star ist, sondern dass ich bin ja dann auch eigentlich relativ mit die meisten Sachen, die Sie achten in Ihrem privaten und beruflichen Leben, die gelten ja für mich auch. Und da mit dem Lineal gehe ich halt an sowas ran. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach nur, dass ich vielleicht, weiß nicht, so ein bisschen auf der Suche war. Oder
ja, aber könnte es nicht sein, dass das, also ich finde ja, also wenn ich heute so Anfang 20 wäre, stelle ich mir jetzt mal so vor, dann weiß ich nicht, dann würde ich, glaube ich, auch gerne YouTube-Star werden und nicht Journalist, aber so wirklich? Klassischer. Ja.
Also wenn Sie Anfang 20 wären und so ein bisschen schlau, also zum Beispiel dieses Interview
Le
Floyd.
Das fanden Sie doof.
Nein, das Schlimme fand ich, das eigentlich Erschreckende an dem Interview ist nicht, dass es...
Da war er viel schlechter, als er sonst
ist. Das eigentlich Erschreckende ist, dass der 27 ist und trotzdem sich so verhalten hat. Also das ist ja kein 21-Jähriger, sondern er ist 27. Der ist nicht viel jünger als ich. Aber das war das eigentlich Erschreckende an der Geschichte.
Okay, der Typ ist aber auch deutlich ehrlich gesagt, der Klügste von all denen, und da in diesem Interview war er viel döver als sonst, und was er sonst macht, ist echt echt gut, weil ich gucke mir das nämlich an.
Ich finde das auch gut. Ich finde, ich hätte dann, aber dann, wo wir vorhin bei journalistischen Standards oder bei so ethischen Geschichten, wenn mich Steffen Seibert anruft und fragt, haben Sie nicht Lust, ein Interview mit der Kanzlerin zu machen, ich wäre erstmal generell misstrauisch, weil das sich irgendwie nicht richtig anfühlt. Wahrscheinlich läuft es so dann, aber ich hätte irgendwie immer ein komisches Gefühl.
Ja, ich war auch enttäuscht.
Oder?
Ich war enttäuscht.
Wie ist das denn, wenn die Kanzlerin, ruft die Kanzlerin einen an, dass sie ein Interview mit einem machen möchte, oder muss man als Journalist andauernd anfragen und irgendwann gibt es dann ein Ja? Also ich würde das als den Weg empfinden, bei dem ich weniger ein schlechtes Gewissen hätte, das Interview dann wirklich zu führen. So wurde er instrumentalisiert für diese komische Kampagne. Was war denn das auch für eine Kampagne, wo jetzt irgendwie da Angela Merkel geht jetzt auf die Leute zu, was das auch für eine Idee war?
Da reden Sie jetzt mit mir echt mit dem Falschen, also die würde bei mir nie an, also obwohl ich das ja machen würde. Also ich bin ja käuflich.
Ja, ich glaube, Sie wären käuflich.
Ich bin korrupt, ich würde das machen.
Ja, wirklich?
Ja.
Ja. Also ich glaube, YouTube-Star funktioniert nur, solange man nicht merkt, wie klein der Hamsterkäfig ist, in dem man sich da aufhält. Und dass man
können die eigentlich davon leben? Verdienen die damit Geld?
Je nachdem. Also wenn Bibi irgendwie sagt, wie geil der Lipgloss ist und das dann irgendwie noch mit irgendwelchen Affiliate-Links darunter in die Infobox postet und dann das Bibi-Phone auf den Markt bringt in Kooperation mit der Telekom oder Sami Slimani dann irgendwie seine neue Modekollektion. Übrigens alles mit alten Viva-Managern, also altes Geld. Dahinter stecken dann ja Leute aus den 90ern, die irgendwie da die Geschäfte hinterführen. Das ist alles auch nicht so ganz neu. Das ist also ein bisschen Boyband-Phänomen 2015. Also ist alles auch nicht so, da muss man nicht so viel Angst vor haben.
Ich finde übrigens, Sie können total toll singen. Also wenn ich das mir, singen
danke.
Sie mehr.
Danke. Und immer so eine Hand im Ohr und die Augen zu machen, um besonders viel Gefühl zu simulieren.
Wir machen das jetzt so.
Ja.
Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von unseren Hörern bei Radio 1. Ja, am 14. Dezember sitze ich hier mit Bodo Ramelow. Das ist jetzt gemein, dass Sie jetzt gelacht haben, weil das wird echt ein interessantes Gespräch. Darauf freue ich mich sehr.
Das wissen Sie doch noch gar nicht.
Das wird bestimmt, weil das ist nämlich der einzige linke Ministerpräsident, den wir haben. Und das finde, weil der Grüne in Baden-Württemberg, der ist wirklich nicht links. Und deshalb finde ich das sehr spannend, mit dem zu reden, wie das geht, linker zu sein und dann so in der praktischen Politik. Das ist echt interessant. Können Sie?
Ich bin gespannt. Ich werde da wahrscheinlich
und jetzt
müssen.
Haben wir noch ein paar Sekunden. Wir haben jetzt noch ein paar Sekunden, jetzt können Sie noch sowas singen zum Ausklang. Und ich verabschiede mich von Radio 1. Auf Wiedersehen.
Habe ich immer nicht gemacht früher, übers Stöckchen springen, was mir der Moderator hingehalten hat. Aber mittlerweile habe ich gelernt, es ist das zwar Unangenehme, was mein Job mit sich bringt. Mach doch nochmal den Lukas.
Naja. Das war toll.
Einfach das Stöckchen oder nochmal einen Stinkefinger zeigen.
Es war doch nett gedacht und ich finde, Sie haben das sehr nett gemacht. Danke, tschüss.
Vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Dankeschön.